Ich möchte euch ganz herzlich für das heutige Seminar begrüßen. Ihr seid mir total willkommen für diesen, aus meiner Sicht gesehen, wichtigsten und schönsten Teil des Seminars. Wir haben versucht, in den letzten beiden Tagen einen allmählichen Herangehensweg zu finden an das große Thema Krishna Darshan. Es ging uns zunächst einmal darum, überhaupt mit Krishna qualifiziert, das heißt nicht nach unseren eigenen Vorstellungen und Imagination, Kontakt aufzunehmen. Und wir haben deswegen einige vorbereitende Themen besprochen. Unser großes Thema am Anfang war, dass es bestimmte Augen braucht, um Krishna zu sehen. Augen der Bhakti oder Augen der Liebe zu Krishna. Wir hatten dann kurz einen Ausflug ins Chaitanya Lila unternommen, wo der große Devoti Mukunda durch Lord Chaitanya Mahaprabhu inspiriert zu diesem Thema spricht und wunderschöne Gebete darbringt. Er hatte Beispiele angebracht von Persönlichkeiten, die Krishna gesehen hatten, aber eben nicht diese Bhakti-Sicht hatten und nicht dieses Shraddha und die deswegen im Herzen Krishnas nicht die Offenbarungsbarmherzigkeit erweckt haben, sondern eher das Gegenteil, so dass Krishna ihn verborgen blieb. Wir sind dann über die verschiedene Themen haben wir behandelt. Das Wichtigste, was mir sehr wichtig war, war zu sagen, wie der Krishna-Darshan beginnt, nämlich den ersten Schritt der Gottesverwirklichung noch einmal zu erklären. Es war mir sehr wichtig dabei zu sagen, dass wenn man Krishna in der allernächsten Umgebung sieht, dass man sich da nicht zu fortgeschritten vorkommen sein sollte, um das zu üben, diese Übung. Man kann nämlich, das ist sehr wichtig im spirituellen Leben, in den kleinen Einzelheiten immer wieder das große Bild sehen. Mit anderen Worten, wenn ein anfänglicher Devotee eine echte Bhakti-Praxis beginnt, wird er bestimmte Erfahrungen machen durch diese Praxis. Aber auch wenn ein fortgeschrittener Devotee die gleiche Praxis macht, wird er Erfahrungen machen, die ihn jedoch viel tiefer und weiter bringen. In den Heiligen Schriften wird zwischen zwei Arten der Herangehensweisen unterschieden, dem anfänglichen Motivation und dann dem spontanen hingebungsvollen Dienst. Nicht? Und für beide wird gesagt, die haben die gleichen Praktiken, nur mit ganz anderen Bewusstseinsstufen. Natürlich gibt es auf der fortgeschrittenen Ebene ein paar Übungen, die wegfallen. Darüber haben wir ein Seminar gegeben, dass es bestimmte Übungen gibt für einen Menschen, der im spontanen hingebungsvollen Dienst sind, die er nicht tut, wie zum Beispiel Dwaraka besuchen und bestimmte Moods zu machen. Wir werden darüber aber hier nicht im Einzelnen sprechen, weil das nicht das Thema des Seminars ist. Also, wir haben deswegen einen Text von Krishna, das Kaviraj betrachtet, wo heißt, dass der Mahabhagavat, also der höchste fortgeschrittene Devotee, überall seinen höchsten Herrn erkennen kann durch diese Augen der Bhakti. Also er sieht auch in die Natur und sieht die Natur wie ein Gewand, was seinen Herrn bedeckt, aber hinter dem Gewand sieht er den Herrn. Ich sage das, weil ich immer wieder, weil ich weiß, dass ganz viele Devotees diese Audio-Recordings hören neuerdings. Ja, das ist viel preiswerter für Sie, als zu den Seminaren zu kommen, und viel einfacher. Und ich weiß, dass eine große Bandbreite von Devotees diese Dinge wahrnimmt und hört. Ich habe dann über einen anderen ganz wichtigen Aspekt seminarisiert. Das heißt, wie wir Krishna lernen können, in den Alltagsleben zu sehen. Also wie wir seine Arrangierung sehen können. Krishna, ich bin hier auf dem Video, da muss man natürlich sein. wie man ihn also im ganz in den Arrangierungen sieht, insbesondere den Arrangierungen, wo es zuallererst nicht immer ganz deutlich ist, dass es Krishnas Arrangierung ist. Wir haben zu dem Zweck dann kurz die Geschichte der Teetasse noch einmal untersucht und eine Übung gemacht, wo wir uns gegenseitig erzählt haben, wie wir durch bestimmte Erfahrungen, die wir zunächst einmal als, sagen wir mal, mühselig betrachteten, große Nutzen im Nachhinein gemacht haben. Ich habe da noch einige andere Dinge erwähnt. Ich weiß nicht, ob das gestern noch gehört wurde, denn ich merkte, dass am Ende des Seminars wir wirklich viel gemacht hatten und es ging mir dann darum, durch die Augen anderer Krishna zu sehen. Und ich hatte vorgeschlagen, dass wir uns an die Goswamis wenden und durch ihre Augen hindurch Krishna sehen. Und auch, dass wir uns an die Schriften wenden, und hatte dazu dann eine Methode vorgeschlagen, die Schriften zu lesen, auf eine Weise, wie man Krishna begegnen kann. Ich hatte einige, die hatte gesagt, wie wir angeregt waren, wurden durch diese Lektüre eines Werkes aus der christlichen Dimension, Lectio Divino oder Divina. Und unsere Nonne aus dem letzten Leben weiß das noch. Ja, Damodar Priya war wahrscheinlich dort im letzten Leben. Wir haben dann ein paar wichtige Prinzipien herausgenommen. Das Wichtigste dabei war, dass wir den Text zu uns sprechen lassen, in dem gläubigen Verständnis, dass Krishna hier zu uns spricht. Jiva Goswami beschreibt das im Bhakti Sandarbha, dass er sagt, den Geschmack, um von Krishna zu hören, da fiel es mir wirklich auf, entsteht auf zweierlei Weise. Die erste ist, dass man das Vanashram befeucht, weil man innerhalb dieses Gesellschaftssystems auf Krishna gestoßen wird. Und das zweite ist, dass man Devotis dient. Und ich habe dann bei mir festgestellt, dass ich eigentlich bisher immer sehr gerne, wenn die Schriften über Vanashram und Gesellschaftssysteme gesprochen habe, habe ich gedacht, da bin ich, das ist zu spät, mich dafür zu eifern, und bin geflissentlich drüber gesprungen. Aber als ich von Jiva Goswami jetzt hörte, dass das einen Sinn hat, warum das in den Schriften steht, habe ich mit großem Schuldbekenntnis gemerkt, dass ich leider noch nicht gelernt habe, die Schriften zu mir sprechen zu lassen und mich transformieren und modellieren zu lassen, weil ich zu sehr in meiner kleinen Welt bin. So, durch die Augen Krishnas zu sehen, werden wir jetzt üben mit einem unglaublich schönen Beispiel. Wir werden sehen, wie Akrura, der große Devotee von Krishna, sich innerlich präpariert darauf, Krishna zu sehen. Es heißt in den Texten aus dem Bhagavatam, dass das Lebensziel für alle verkörperten Wesen ist diese Ekstase, die Akrura erfuhr, als er Kamsas Befehl bekam, Krishna abzuholen. Und so legte er allen Stolz beiseite, alle Furcht und alle Klagen und vertiefte sich darin, die Dinge zu sehen, die Dinge zu hören und die Dinge zu beschreiben, die ihn an Lord Krishna erinnerten. Nicht? Also das Ziel, das Lebensziel ist, diese Ekstase von Akura zu erfahren. Und wir werden jetzt einfach einmal ein spirituelles Hören machen. Ich werde euch Akuras Reise nach Vrindavan vortragen. Ich habe auch schon meine Tambura hier. Genau, sie funktioniert noch. Und werde euch bitten, einmal mit den Augen von Akura die Reise zu Krishna zu machen. Uns ist schon bewusst geworden, dass der Krishna-Darshan anfängt mit Aufmerksamkeit, dass man Krishna Aufmerksamkeit gibt und dass er letztendlich darin übergeht, völlig vertieft zu sein in Lord Krishna, absorbiert zu sein. Nicht? Das ist eine Reise, die wir im Bewusstsein nachvollziehen werden, während wir in unserem spirituellen Leben Fortschritte machen. So, ich bete sehr zu Krishna, dass ich ermächtigt werden darf, dieses erhabene Thema für euch vorzutragen. Eine ganz kleine Sache müsste ich noch arrangieren. Krishna, niemand hat was gehört und gesehen. Krishna. So, wir werden alle beten, dass Krishna uns ein bisschen in sein, durch die Meditation von Akura verhilft, ein bisschen tiefer in den Bereich der Krishna Bhakti zu sehen. Kamsa hasste Krishna. So stark hasste er Krishna, dass er von morgens bis abends nur Krishna in seinem Herzen hatte. Zum Schluss wurde seine Obsession mit Krishna so stark, dass er nur noch in Furcht sich an Krishna erinnerte. Er sah schreckensvolle Situation. Er sah, wie eine von Eseln gezogene schwarze Kutsche seinen Leichnam zum Scheiterhaufen brachte. Und immer wieder blitzte Krishna dazwischen auf. Wenn ihm ein Glas Wasser gereicht wurde, sah in dem momentanen Blitzen des Wassers die Krone Krishnas aufblitzen. Wenn seine Königin kam, mit rauschenden Saris, aus edelsten Seidenstoff, hörte er das Rauschen von Krishnas Gewändern und schrie auf, Krishna. Schließlich wusste er, nachdem er alles unternommen hatte, um diesen Krishna durch seine Dämonenhelfer töten zu lassen, dass einer unmittelbaren Konfrontation mit Krishna nicht auszuweichen war. Und so beorderte er den großen Devoti Akura eines Tages zu sich. Akura, ich veranstalte ein großes Ringspiel für die Leute, damit sie belustigt sind. Wir würden vorher das Yajna zum Bogen-Shivas machen und danach soll der Ringkampf sein. Zu der Zeit will ich das Steuern an den rechtmäßigen König entrichtet werden. Geh du nach Braj, sage Nanda Maharaj, er soll kommen und sage ihm, er soll seinen Sohn mitbringen. Akura wusste sofort, was im Sinne von Kamsa war. Er wusste, dass Kamsa Krishna in der Öffentlichkeit umbringen lassen wollte von seinen gefürchteten Ringern, Chanura und Mushtika. Akura wusste jedoch auch um die Herrlichkeiten Krishnas. Er war ein Devoti, der durch Kamsa gezwungen war, wie viele andere, mit dem der Schreckenherrschaft des Tyranns einherzugehen. Er dachte sich, well, für mich zählt nur eins. Ich habe die Gelegenheit, den Krishna-Darshan zu nehmen. Ich kann nach Braj gehen. Ich kann meinen Herrn, den Vrindavan Krishna, besuchen in Braj. Der Rest, das wird Krishna schon in die Hand nehmen. Akura war auch froh, dass Kamsa ihm eine goldene Kutsche gab, die ganz und gar neu war. So brauchte er jedenfalls nicht Krishna mit einer Kutsche von Vrindavan nach Mathura fahren, auf dem das sündvolle Gesäß des Dämonens rumgeduftet hatte. Er war froh darüber. Die ganze Nacht war Akura so aufgeregt, dass er am nächsten Morgen nach Vrindavan gehen durfte, um Krishna Darshan zu nehmen. Dass er nicht eine Augenwimper für auch nur den Bruchteil einer Sekunde schließen konnte. Er hielt sich die ganze Nacht auf, indem er über Krishna sprach und ihn verehrte. Viele Devotis zelebrieren so Ekadasi. Sie wollen nicht schlafen am Ekadasi. Sie wollen Krishna verherrlichen die ganze Nacht hindurch. Das ist eine schöne Erfahrung für die Devotis Krishnas. Nun, während Akura am nächsten Morgen sich aufmachte, fühlte er, wie ungeheuerliche Hingabe zur lotusäugigen Persönlichkeit Gottes in seinem Herzen breiter und breiter wurde, sich ausbreitete. Goranga, vielleicht wirst du uns das Fenster öffnen. Ich sehe deinen etwas müden Blick. Und er fing, während er in der Kutsche saß und in Richtung Vrindavan fuhr, mit einer Meditation über Krishna und seine Beziehung zu Krishna an. Was für fromme Tätigkeiten habe ich wohl gemacht? Ich bin doch nur ein materialistischer Mensch. Es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass ich Krishna sehen darf. Aber durch die Wellen von Krishnas Barmherzigkeit, so meditierte Akura, bin ich aus dem tiefen Ozean des materiellen Daseins an die Küste des Krishna-Bewusstseins gespült worden. So dachte Akura bei sich. Er meditierte also über die Barmherzigkeit Krishnas nach. Das sind alles wichtige Schritte für einen, der Krishna-Darshan haben möchte. Ne? Dann meditierte er über die Form Krishnas nach. Und zwar fing er an, bei den Zehen von Krishna, von dessen Zehennägeln so viel wunderbares Licht ausging, was in der Lage war, alle Verunreinheiten zu nehmen. Dann kam es plötzlich vor, dass Akura sah, wie ein Reh auf seiner Rechten an ihm vorbeiging. Und sofort war Akura total begeistert, denn er dachte bei sich, wenn das Reh an meiner Rechten vorbeigeht, dann bedeutet das, dass ich heute das lockige Haar von Krishna sehen werde. Diejenigen, die das Madhurya Kadambini eingehend studiert haben, wissen, dass dies ein Symptom von Bhava ist, der Verzauberung des Herzens. Der Devotee, der auf dieser erstaunlichen Stufe ist, ist nicht Bhava, es ist Ashakti. Fester Anhaftung an Krishna. Der wird alles, was er sieht, in Bezug auf Krishna interpretieren. Früh am Morgen, wenn ein Devotee einen anderen Devotee sieht, wird er denken, wo kommst du nur her? Vielleicht hast du ein Schalagramm Shila um deinen Hals hängen. Ich sehe das an dem Schmuckstück, was du um den Hals hast. Da muss ein Schalagramm Shila drin sein. Ich sehe, dass du ganz leise chantest, wie es Rupa Goswami gesagt hat. Und deine Zunge vibriert mit dem Nektar von Krishnas Namen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum du dein Darshan einer so unglückseligen Person wie mir gibst und mein Herz voller Freude machst. Erzähl mir genau, was für heilige Orte du besucht hast. Ihr merkt, dieser Devotee ist nur noch an Krishna interessiert. Der hat eine solche Anhaftung an Krishna, wie vielleicht ein Trinker in dieser Welt, der fragt, hast du einen edlen Tropfen dabei, Hein? Nee, so sagt man in Norddeutschland. Nee, der sieht nur noch das. Ja, ja. Dann sieht er einen anderen Devotee und sagt, die bezaubernde Schrift, die du da unter deinem Arm hast, die lässt dich sehr elegant erscheinen. Somit kann ich schon vermuten, was du gelernt hast und verwirklicht hast. Rezitiere doch bitte einen einzigen kleinen Vers vom 10. Kanto für mich und bring so Leben in die Chataka-Vögel meiner Ohren, die auf einen Regentropfen warten. Ja, und dann geht es weiter. Ich muss sagen, actually, das ist jetzt Ashakti, aber Bhava ist, habe ich schon richtig gesagt. Wenn er denn eine, das kommt in einem anderen Kapitel vor, wenn er denn der Devotee ein Reh sieht, dann sagt er sich, Mensch, ich werde Krishna hundertprozentig sehen, sonst wäre das Reh nicht auf der rechten Seite von mir gegangen. Dann sieht er ein paar staubbedeckte Brijbasi-Kinder im Sand spielen und sagt mir, werde ich Krishna sehen? Und dann sagt der eine Brahmin-Boy, nein. Aber er wird sich nicht so leicht beirren lassen, sondern wird nach der versteckten Bedeutung dieses Neines suchen, was dann auf eine andere Weise ein absolut laut klingendes Ja in seinen Ohren ist. Mit der versteckten Bedeutung eben, die er herausfindet. Ne? So ist der Devotee. Also ihr könnt jetzt diese, glaube ich, aus diesen Beschreibungen und aus Akuras Meditation sehen, dass wir immer wieder hören, die erste Qualifikation, um Krishna zu sehen, ist Begierde. Nicht wie Prabhupada uns sagte, nur wenige sind eigentlich sehr interessiert, zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Und wir hörten das Beispiel dass selbst der Sadhu, der laufend predigte über das Thema, eigentlich noch was anderes vorhatte als das Projekt. Ne? Ja, so. Dann meditierte Akrura darüber, was er machen würde, wenn er Krishna treffen würde. Und er dachte, dass er auch Ehrbietung zu den Kuhhirtenjungen, den Gefährten von Krishna, machen würde. Dann meditierte er über Datta Avayam. Was ist Datta Avayam? Das ist, was wird wohl passieren, wenn Krishna mich sieht? Er wird natürlich seine Lotushand nehmen, um sie mir auf den Kopf zu legen. Wie wir es ja wissen von Dhruva Maharaj. Als Dhruva Maharaj meditierte, kam ja der Herr und berührte seinen Kopf mit seiner Lotushand und einer Muschel. Das wird bestimmt auch bei mir passieren. Und dann fing Akura an, über die Hand von Krishna zu meditieren. Wollt ihr wissen, was er über die Hand von Krishna meditierte? Purandara und Bali, das ist also Indra und Bali, gaben ja wohltätige Spenden zu dieser Lotushand. Und so bekamen sie durch diese Spenden den Status des Himmelskönigs. Dann wurde Akura scheu und schüchtern und dachte sich, darf ich überhaupt so meditieren? Aber was kann ich tun? Ich muss jetzt einfach so meditieren. Diese gleiche Hand, die Krishna nimmt, um sie mir auf den Kopf zu legen, war die Hand, mit der der Herr die Schweißtropfen der Gopis wegwischte, als die Gopis im Rasatanz schwitzten und so ihre Müdigkeit wegnahmen. Auf diese Weise hat Krishnas Hand den Duft von süßen Blumen erlangt. Und dann dachte Akura über diesen Duft nach. Er sah vor sich den Manasarovasee und die Lotusblumen im Manasarovasee. Ich glaube, hier gibt es einige, die Lotusblumen schon gesehen haben, die ja Sogandika heißen, nämlich die Lotusblumen, die einen wunderschönen Duft aus sich strömen ließen. Ich glaube, Nandarani, Priya und Uddhava haben diese Lotusblumen kurz gesehen. Sogandika. Krishnas Hand hat also das Aroma dieser Blume angenommen, indem er die wunderschönen, duftenden Gesichter der Gopis berührt hat. So dachte also Akura nach über die Hand des Herrn. Kommt euch das bekannt vor aus dem Seminar? Er dachte da über die Hand des Herrn, die alles bewegt, nach. Und ihr seht, wie diese Meditation von Akura ihn tiefer und tiefer in den Krishna-Nektar eintauchen ließ. Krishna wird mit einem Ozean an Rasa, an Wohlgeschmack verglichen. Und wo immer man über Krishna meditiert, wird man, wenn man eine Krishna-Meditation macht, also unter der richtigen Leitung, ganz tief hereingeht. Wir wollen uns jetzt einmal von Akura verabschieden, der jetzt weiter und weiter über die Lotushand von Krishna nachdenkt. Das nimmt ja kein Ende. Wir werden noch in 2000 Jahren über Akuras Meditation sprechen müssen, über Krishnas Lotushand, weil da so viel wissenswerte Informationen drin sind. Das ist, Krishna ist besonders. Dann dachte Akura über Krishnas innere Stimmungen nach. Seht mal, Krishna hat äußere Dinge, die man sehen kann, wie die Lotushände. Er hat Güte, aber er hat auch einen sehr, sehr tiefen Geist, der sehr schwierig nur zu verstehen ist. Obwohl ich Kamsas Bote bin und eigentlich von Kamsa ausgesandt wurde, wird Krishna schon verstehen, dass ich nicht sein Feind bin. Denn Krishna ist anwesend sowohl außerhalb als auch innerhalb meines Herzens. Krishna sieht nicht nur meine Aktivitäten, sondern er sieht die Aktivitäten von allen Lebewesen im Universum. Krishna wird schon verstehen, was in meinem Herzen vor sich geht, obwohl ich ja eigentlich mit dem Hut eines Sendboten von Kamsas komme, nicht nach außen hin, also in seinem Dienste bin. Und dann dachte Akura etwas, was ihn total erfasste. Er dachte über die Umarmung des Herrn nach. Der Herr wird mit seiner Umarmung sofort meinen Körper heiligen und meine ganze materielle Fessel null und nichtig machen. Wenn ich dann umarmt worden bin von dem ganz und gar berühmten Lord Krishna, dann werde ich vor ihm stehen mit gebeugtem Kopf und zusammengefalteten Palmen und er wird tatsächlich in seiner Lotusstimme zu mir sprechen. Mein lieber Akura, wird er sagen. In diesem Augenblick, wo Krishna zu mir sagt, mein lieber Akura, ist mein Lebensziel erreicht. Und dann sagt er, das Leben eines Menschen, der nicht von einer großen Persönlichkeit beachtet wird oder der nicht von Gott beachtet wird, ist verwirkt. Wir verstehen hieraus einen der prominenten Ansätze von Srila Prabhupada zu dem Krishna-Darshan-Thema. Nicht? Der Ansatz war, warum sich bemühen, Gott zu sehen, lieber sich bemühen, dass Gott einen sieht durch seinen Service. Ne? So sagt auch hier Akura. Tatsächlich das ist es so, dass das Leben von jemanden, den die höchste Persönlichkeit nicht beachtet, einfach nur bemitleidenswert ist. Es ist wirklich sehr schlecht, wenn man nicht von großen Persönlichkeiten beachtet wird. Das ist sehr schlecht im Leben. So sollte es nie kommen in unserem Leben, dass wir nicht gnädig beachtet werden von Krishna oder großen Persönlichkeiten. So, dann meditierte Akura als nächstes über Nitai oder Lord Balaram. Ihr versteht schon, was ich mit dieser kleinen Bemerkung sagen wollte. Das ist auch eine Gornitai-Meditation, die wir hier hören. Er dachte bei sich, Balaram wird einfach unzeremoniös auf mich zuschreiten, die Hände, die ich falte, umarmen und mich einfach zu sich nach Hause ins Haus ziehen, dann wird er mich hinsetzen und er wird mich verehren und willkommen heißen. Denn Balaram ist immer so lustig und so spontan. Und dann wird er mir unter Umständen eine Frage stellen, nämlich, wie behandelt dich Kamsa denn und seine und die Familienmitglieder? So, während Akura in diesen ekstatischen Meditationen verankert war, ging die Sonne ganz langsam am Horizont unter. Wer weiß, was das für eine Zeit ist in Vrindavan, was dann passiert? Goranga, ich glaube, bei dir manifestiert sich eine Antwort. Man nennt diese Zeit die Uttara Goshta-Zeit. Das ist die Zeit, wo die Krishna-Sadakas alle sofort anfangen zu meditieren, weil jetzt Krishna, der den ganzen Tag auf der Weide war mit den Kuhhirtenjungen, zurück ins Dorf von Vraj kommt. Versteht ihr, was das bedeutet? Man kann Krishna sehen. Die Sonne geht so gerade eben unter und dann hört man, hören die Vrijvasis in der Entfernung das Mohn der Kühe. Und dann ergreift es die schon total. Dann sehen sie als erstes nicht Krishna. Rupa Goswami beschreibt, was die sehen. Die sehen eine Staubwolke. Und er sagt, Rupa Goswami sagt, Krishna ist nämlich für die Studierenden der vedischen Schriften durch eine Staubwolke von Yoga Maya bedeckt. So muss man das sehen. Es ist also nicht so einfach, Krishna zu sehen. Aber dann sieht man auch nicht zuerst Krishna. Man hört Krishna. Man hört Flötenklänge und Gelächter aus dieser Staubwolke. Und man sieht die Devatas, die heruntertauchen und den Staub auf ihr Kopf reiben. So muss man das sehen. Und dann kommt der Uttara Goshta. Dann geht das los mit Uttara Goshta. Das ist absolut erhebend. Dann sehen, es wird im Brihadbhagavatamrita auch beschrieben, diese Szene, wo Krishna zurückkommt aus den Weidegründen. Es wird beschrieben, wie alle reagieren. Sie sind stunned, sagt man im Englischen, also wie bewegungslos, sagt man. Selbst Yamuna Devi beendet ihren Fluss und fängt flussaufwärts an zu schwimmen, um jetzt ja dahin zu kommen, wo Krishna ist. Alle sind bewegungslos und erstarrt und dann kommt plötzlich Bewegung in die Britschbasis. Die ganze Zeit waren sie wie Menschen, die keinen Geist hatten, also die geistesabwesend waren, sagt man. Denn ihre Gedanken waren ja mit Krishna gegangen. Und jetzt kommt plötzlich wieder die Krishna-Wahrnehmung in sie zurück und sie kommen, die Gopis fangen an, nach den Artik-Plates zu suchen machen Artik und begrüßen Krishna. Warum machen die Gopis übrigens Artik zu Krishna? Das ist eine wichtige Frage. Wir machen Artik, um die Elemente zu Krishna zurückzugeben. Es fängt an mit Erde, Wasser, Feuer und Luft und so, ne? Aber die Gopis sehen doch Krishna gar nicht als Gott an. Weswegen machen die... Das möchte ich jetzt erzählen, das lasse ich mir nicht nehmen. Weswegen machen die Artik? Na, in den Schriften der Goswamis finden wir die Erläuterung. Sie machen die Artik, um unglücksverheißende Dinge von Krishna wegzunehmen. Denn schließlich hört man ja immer wieder, dass da irgendwas mit Dämonen ist, nicht? Und die Dämonen, diese gewaltigen Zauberer, nicht? Die mögen Krishna verflucht haben oder sie mögen etwas gemacht haben, wo man in Indien sehr viel weiß. Ich war in Südindien, da gibt es diese Wissenschaft von dem Nasa. Nasa. Nasa ist der böse Blick. Man geht davon aus, dass also lauter Gespenster und unheilvolle Elemente in der Luft sind. Es gibt sogar in Deutschland Tonbandstimmenanalysen, ne, wo man herausgefunden hat, in jedem Quadratmeter sind 1000 Geister oder was. Ralf, vielleicht hast du dich kurz mal damit beschäftigt, mit diesem nicht, Gespensterwissen über, dass das in den Quadrat meterweise wird das gemessen, habe ich mal gelesen. In Basel auf einer ESO-Messe habe ich das gehört. Und jetzt ist es so, wenn jemand einem anderen etwas Böses wünscht, angenommen, ich wünsche Hermann, der hier steht, etwas Böses, dann tun sich die Geister mit meiner feinstofflichen Energie verbinden, weil sie sind ja auch auf der feinstofflichen Ebene, und können dann durch meine Gedanken impulsiert dem armen Hermann Schwierigkeiten machen. Das ist die Idee von NASA, der böse Blick. Ich will auf keinen von euch gucken. Dann kommen die Geisterherden dem hinterher und machen dem armen Hermann das Leben schwierig und er muss mehr Prasadam essen. So. Oh, Krishna. So ist das bei den Gopis. Die haben Angst, dass entweder die Dämonen oder irgendwas in ihrem Gopal was Böses wollte und dass jetzt so eine unheilvolle Wolke darum ist. Manche sagen Geister, andere sagen einfach nur Flüche oder irgendwas Böses. Und deswegen machen sie eine Arati. Sie nehmen zuerst Räucherwerk, denn Geister können ja kein Räucherwerk ab. Das wisst ihr, wenn ihr abends Schwierigkeiten habt, dann macht man kurz eine Arati zu Lord Nrsingadev, tut die Räucherwerk da rein tun und die Schwierigkeiten sind weg. Dann tun sie eine Flamme da bringen, nicht, um das alles zu verbrennen. Dann schließlich wird ein bisschen Wasser gesprengt, um den Ort reinzumachen. Das macht man bei Geistern, wenn eine Geistersache war. Einfach Wasser in eine Muschel nehmen, dazu noch die richtigen Mantren chanten, Gangicha, Jamuna, Chaiva, und dann wird es verbreitet. Und dann wählen die noch, und also das ist eine ganze Wissenschaft. Das machen sie, um das Unheilvolle von Krishna wegzunehmen. Das wird in den Goswami-Schriften erwähnt. Das ist ihre Idee. Wir machen das ein bisschen anders. Wir sind ein bisschen an der Anfängerstufe. Wir opfern erstmal Krishna die Welt zurück. Hare Krishna. So. Auf diese Weise also meditierte Sri Krishna ganz, meditierte Akura ganz tief und erreichte Gokula, als die Sonne anfing unterzugehen. Dann sah er etwas. Was er sah, werden wir jetzt auch sehen. Die Kameras laufen auf Vollspannung. Bitte schaut genau, was unsere Devotees jetzt enthüllen werden. Er sah erstmal Ochsen, Bullen. Die Bullen von Krishna sahen aus wie die besten Sannyasis. Sie gingen wie Wogen, wie weiße Wolken durch die Gegend. Er sah die Kühe. Manche Bullen liefen den Kühen nach, in romantischen Absichten. Er sah das und dann schaute er auf den Boden, und als er auf den Boden schaute, da sah er das hier. Die Lotusfüße von Krishna sah er. Und wie er... Mach ruhig. Er sah also die Lotusfüße von Krishna und die Abdrücke der Lotusfüße von Krishna im Staube von Vrindavan. Und als er das war jetzt der erste Kontakt mit Krishna, den er in dieser Reise hatte. Er sah die Lotusfußabdrücke von Krishna im Staube von Vrindavan. Diese Lotusfußabdrücke sind so besonders, dass jeder in Vrindavan, selbst die Ameisen, die Fußabdrücke respektiert und nicht darüber krabbelt. Selbst die Brisen, die unverschämten Brisen, die überall wehen und alles ohne Geheimnisse verbreiten durch den Duft, respektieren die Lotusfußabdrücke von Krishna, sodass die niemals verwehen. Hare Krishna. Meine lieben Devotees, ich weiß nicht, was Akura besonders sah bei den Lotusfüßen, also welches Symbol er besonders sah. Aber ich möchte euch auf den Hufabdruck einer Kuh hinweisen, die im Krishnas Lotusfüßen ist. Seht ihr beiden den das. Genau. Habt ihr es gesehen? Unterhalb des Bogens? Rasamurti, siehst du den Abdruck einer Kuh, dem Fuß? Damodar Priya, zeig nochmal. Und was das bedeutet ist, dieses Zeichen bedeutet, dass diejenigen, die völlig Zuflucht gesucht haben, durch ununterbrochene Meditation, dass sie erfahren werden, dass das gesamte materielle Dasein mit all seinen Sorgen und Schwierigkeiten, selbst Ehekrach, das ja sehr entsprechend im Herzen rumort, ne, so unbedeutend wird wie das Wasser, was im Hufabdruck eines Kalbes drin ist. Es heißt bei Vishwanath Chakravarti Thakur, wenn der Devoti über die verschiedenen Zeichen der Lotusfußabdrücke meditiert von Krishna, dann werden diese Zeichen aktiv werden in seinem Leben und werden in seinem Leben wunderbare Veränderungen herbeiführen. Wenn ihr also über dieses Zeichen mit den Lotusfüßen, mit dem Kuhabdruck nachdenkt, liebe Devotees, dann werdet ihr keine Schwierigkeiten mehr haben. Mira, bitte probier das aus. Die Devotees wollen das ein bisschen höher sehen. Ja.
Vielleicht kann man das eine kurze Zeit darauf stellen.
Dass man das sehen, ja. Ich denke, weil es so vertraulich ist, werden wir es nur kurz sehen und dann bedecken. Und dann muss man eine Pilgerfahrt anfangen, um das weiterzusehen. Sie befinden sich übrigens im Karuna Bhavan. Da kann man hinpilgern. Das ist der Lotusfußabdruck von Krishna und von Radha. Sehr, sehr fortgeschrittene Devotees haben das gemacht. Wir waren eines Tages in Serbien, ich weiß auch nicht mehr, wie wir da reinkamen, in einem Kloster drin. Und anyway, das werde ich später erzählen. Ich gehe jetzt nicht nach Serbien und den Klostern. Wir wollen in Vrindavan bleiben. Ihr könnt es später noch sehen. Ihr dürft auch Fotoabdrücke machen. Aber wir werden es jetzt wieder in Sicherheit hinstellen. Denn ich habe Angst, dass wenn wir es hinstellen, dass da jemand da, dass das bricht. Das ist aber vielleicht wieder bedecken. Ah, was macht ihr denn da, Bhagavati? Ihr könnt das doch nicht bedecken. Doch, ihr müsst es bedecken. sorry. Sicher vielleicht hinlegen, oder wie meint ihr das? Oder geht es so? Oh ja. Aber vorsichtig. Geht es? Nun, als Akrura, der schon nachgedacht hatte über die Hände des Herrn, der schon nachgedacht hatte über die Barmherzigkeit des Herrn, schließlich sogar die Fußabdrücke des Herrn im Sand von Vrindavan oder Staub von Vrindavan sah, war es um seine Selbstbeherrschung geschehen. Alle Symptome der Ekstase überfielen ihn gleichzeitig. Das hieß, das Haar sträubte sich ihm zu Berge. Tränen schossen aus seinen Augen hervor. Und er konnte nicht mehr still bleiben. Er sprang von der hohen Kutsche herunter in den Staub in einem einzigen Satz und fing an, sich ohne sich mehr kontrollieren zu können. Bitte beobachtet das. Es kann nicht mehr kontrolliert werden. Fing er sich an, im Staub von Vrindavan zu wälzen. Prabhupada sagt, wenn wir nach Vrindavan kommen, ist das Erste, was wir machen sollen, wenn wir nach Vrindavan kommen. Sich einfach nicht kümmern über seine gesellschaftliche Position. Einfach zack in den Staub und sich rollen. Nicht? Ganz wichtig. Ist ganz wichtig. Ihr kommt nicht nach Vrindavan, wenn ihr mit eurem Reisegepäck da reinkommt. Jetzt komme ich nach einer internationalen Reise. Der große Reisestar. Nicht? Nein, nein. Man muss schon in die Knie, sonst kommt man nicht ins eigentliche Vrindavan herein. Das lernen wir von Akura. So, die Texte enden, indem es heißt, das Lebensziel eines jeden verkörperten Wesens ist diese Ekstase, die Ahura erfuhr, als er Kansas Befehl bekam. Er setzte allen Stolz, stellte er beiseite, alle Furcht und alle Klagen und absorbierte sich einfach darin, die Dinge zu hören, die Dinge zu sehen, die Dinge zu hören und die Dinge zu beschreiben, die ihn an Lord Krishna erinnerten. Für den Krishna Darshan hat Ahura drei Dinge aufgegeben. Stolz. Vishwanath Chakravarti Thakur hat gesagt, der Stolz von Ahura hätte sein können, ja, ich bin ja Ahura, Königs, der Minister des Königs. Ich meine, mich jetzt im Staub von Vrindavan zu wälzen, wie ein ganz gewöhnlicher Ausgestoßener oder wie ein Schwein es auch macht, das kann ich doch nicht bringen. Dazu bin ich doch ein bisschen zu erhaben. Dieser Stolz, den gab Ahura auf. Ich bin geringer als der Staub. Selbst der Staub, über den ein Swini, ein Schwein gegangen ist. Ich bin geringer selbst als dieser Staub. Das dachte Ahura in seinem Herzen. Mani Majari, du kannst viel anfangen mit dieser Meditation, wie man sieht. Mani Majari ist highly moved by this meditation. So. Das nächste, was Ahura aufgab, also Vishwanath Chakravarti sagt es so: I am Ahura, King Kamsas Minister. Ich bin Ahura, der Minister von König Kamsa. Weil ich doch so sehr geehrt werde von dem König, wie kann ich mich da im Staub von den Füßen eines Kuhhirtenjungen wälzen? Diesen Stolz gab Ahura auf. Sehr wichtig, wenn ihr nach Vrindavan reinkommt, das sind alles wichtige Unterweisungen, wie wir Krishna Darshan nehmen können. Prabhupada hat gesagt, wir sollen nach Vrindavan reisen wie Ahura. Ja. Also der Stolz muss aufgegeben werden. Ich bin jetzt doch so ein großer, wohlhabender Devoti aus dem Westen. Ich kenne 32 Shlokas auswendig und habe ein paar Geschichten über Krishna auswendig gelernt. Ich bin Pandiji hoch 10, Bhaktapal und so weiter. Nein, das nächste, was er aufgab, war alle Ängste. Die Ängste, kritisiert zu werden von Freunden dafür, dass er tat, was er tat. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema, was in Krishna Lila öfters vorkommt. Das Beispiel der Gopis wird uns gegeben, die ja keinerlei Angst hatten, kritisiert zu werden von ihren Vorgesetzten. Auch die anderen, die Yajnapatis, die Brahmanas, Brahmana-Frauen, liefen ja auch einfach zu Krishna und fürchteten sich nicht vor ihren Abhakta-mäßigen Ehemännern. Nicht? Also diese, das ist sehr wichtig anscheinend. Und das letzte war Lamentation, gab er auf. Klagen für die Frau, die Kinder und sein Zuhause, was vom zornigen Kamsa vernichtet werden würde, wenn Kamsa erfahren würde, Ahura hat sich in den Staub von den Füßen meines Feindes gewälzt. Versteht ihr? Kamsa hätte ja zu Rachemaßnahmen übergehen können. Nicht? Aber diese Sorgen, selbst das gab Ahura auf für seinen Krishna-Darshan. Und jetzt wird der Krishna-Darshan beschrieben. Ich werde jetzt aus dem Bhagavatam selber vorlesen für euch. Dann sah Ahura Krishna und Balaram in dem Dorf von Braj. Er sah, wie die beiden auszogen, um die Kühe zu melken. Es ist so, wenn die Kühe zurückkommen vom Weidegrund, dann werden die gemolken. Auch ich war in meiner Kindheit ein Kuhhirtenjunge. Ich hatte, also für nicht so lange, für 4 Jahre, habe ich mein Taschengeld durch Kühemelken verdient auf der Insel Fehmarn. Und das war klar, man musste die Kühe erstmal aus der, da war eine Riesenweide, die musste ich dann zusammentreiben in eine kleine Einfriedung und da kann man sie dann melken. Meistens, Krishna und Balaram haben so Seile, die sie auch zur Turbandekoration benutzen manchmal oder über die Schulter hängen und die binden sie dann um die Kuhbeine, damit die Kühe nicht zappeln und dann melken sie. So, Akura sah Krishna und Balaram, wie die Krishna trug was für Gewänder, Kinder, also Devotees. Gelbe Gewänder, welche Farbe hat sein Turban meistens? Hat ja zum Kühehüten oft ein Turban an. Das hat Sonnenschutzregeln, also Gründe. Rot meistens. Wie Kanai, wie Radha Kanai, wie der kleine Kanaiyalal im Tempel. Balarams Gewänder sind blau und seine Augen erinnerten Herbstlotusen. Einer dieser beiden mächtigen Jugendlichen war die Zuflucht der Glücksgöttin und hatte eine dunkelblaue Ausstrahlung. Wer war das? Wer ist die Zuflucht der Glücksgöttin und hatte eine dunkelblaue Ausstrahlung? Krishna. Und der andere war weiß. Was für edle Gesichter die beiden hatten. Ganz feine Gesichtszüge. Sie waren die schönsten aller Personen. Sie schritten aus mit dem Schritt junger Elefanten und blickten um sich, wobei sie mitleidsvoll lächelten. Es gibt ein Gebet, es gibt zwei Gebete, Radha Kripa Kataksha Stava und dann gibt es auch Krishna Kripa Kataksha Stava. Ein Gebet, was sich an die Blicke wendet, die Krishna zu seinen Devotis aussendet, wenn er kommt. Krishna schaut nämlich nicht, das muss man verstehen, nicht einfach nur eingleisig in eine Richtung, sondern seine Augen tanzen am laufenden Band, weil er alle Devotis anlächeln möchte oder sehen möchte. Nicht? Die sucht ständig nach den Devotis. Es ist sehr Devoti-bezogen, sagt Krishna. Oh, hört euch das jetzt bitte an. Shukadev Goswami fällt hier augenfällig in eine Ekstase herein. Jetzt beschreibt er nämlich was ganz Besonderes. Diese beiden vortrefflichen Persönlichkeiten verschönerten die Weidegründe mit den Eindrücken ihrer Füße. Die Füße nämlich trugen die Zeichen der Flagge, des Blitzes, des Elefantenstabes und der Lotusblume. Diese beiden Herren, deren Spiele großzügig und anziehend sind, waren geschmückt mit Juwelen, Halsbändern, mit Blumengirlanden. Sie hatten allerlei glücksverheißende, duftende Substanzen. Sie waren frisch gebadet und angekleidet mit spotless raiment, mit fleckenloser Kleidung. Anscheinend waren Krishna und Balaram denn schon zu Hause gewesen, wie ich das jetzt sehe, hatten sich neu duschen und ankleiden lassen und waren dann nochmal rausgegangen zum Kühemelken. Sie waren die ursprünglichen höchsten Persönlichkeiten. Die Ursachen der Universen, die zum Nutzen der Erde in ihren ganz, ganz spezifischen Formen von Keshava und Balaram erschienen war. Shukadev Goswami kommt wirklich so in Ekstase, dass er jetzt Parikshit direkt anspricht. O König Parikshit, die beiden ähnelten zwei goldbedeckten Bergen. Eines der Berge bestand aus einem Emerald und der andere aus Silber. Sie hatten eine Ausstrahlung, die die Dunkelheit des Himmels vertrieb in alle Richtungen. Wenn man sie sah, machte man sich keine Sorgen mehr ums Zuhause, um Kinder und alles andere. Als nun Akura Krishna sah, wurde es für ihn sehr schwierig, das, was er sich vorgenommen hatte, in die Tat umzusetzen. Akura wollte sich verbeugen, Akura wollte Gebete sprechen, aber Akuras Augen wurden von Tränen so überwältigt, dass er gar nicht mehr Krishna sehen konnte, geschweige denn irgendwas anderes. Und er war dermaßen überwältigt, dass er sich auch gar nicht selber vorstellen konnte. Wenn man eine liebenswerte Persönlichkeit sieht, stellt man sich vor, ich bin dein demütiger Diener. Ja, so und so. Akura konnte all das nicht. Aber Krishna verstand ihn und zog ihn mit seiner Hand, über die ja Akura meditiert hatte, ganz nahe an sich heran. In seiner Handfläche sah Akura das Zeichen eines Wagenrades. So nahm Krishna und zog Akura an sich heran. Bitte verfolgt das sehr genau, weil ihr werdet sehen, dass all das, was Akura in seiner Meditation gesehen hat, jetzt von Krishna erfüllt wird. Akura stand da mit gebeugten Haupt. Shankarshan oder Balaram griff einfach lachend nach seinen zusammengelegten Händen und führte ihn zu sich nach Hause. Dann fragte Lord Balaram ihn, war deine Reise denn einigermaßen angenehm? Dann gab er Akura einen erstklassigen Sitz, badete seine Lotusfüße und gab ihm respektvoll Milch mit Honig. Dann spendete Balaram eine Kuh zu Akura. Das ist doch endlich mal Kultur. Massierte seine Füße, vertrieb all seine Müdigkeit und speiste ihn mit angemessen präparierter Speise. Dann gab er ihm aromatische Kräuter, die nach dem Essen den Mund erfrischten, und einige Duftstoffe und Blumen gelangten. Und dann kam Nanda Maharaj und fragte Akura, sag mal, wie ergeht es dir mit diesem gnadenlosen Kamsa, der sogar die Söhne seiner eigenen Schwester dahin schlachten wollte. Wie ergeht es dir mit so einem Kamsa? Akura vergaß die Müdigkeit seiner Reise und gab all seine Zweifel auf, ob er nun Krishnas Barmherzigkeit erlangen würde in seinem Leben. Er gab die auf. Und gleichzeitig mit dem Aufgeben der Zweifel, werde ich Krishnas Barmherzigkeit bekommen, vergingen auch alle Schmerzen, die dadurch hervorgerufen worden waren, dass er zweifelte an der Möglichkeit, dass Krishna ihm seinen Darshan geben würde. Es ist sehr bedeutsam, diese Worte Shukadev Goswamis. Wir leiden oft, weil wir Zweifel haben. Bin ich denn Krishna überhaupt wichtig? Bin ich Krishna wichtig? Ich diene immer Krishna. Was sieht Krishna in mir? Ist da was? Und manchmal denken wir, oh, diese Gottesferne, ich halte sie nicht mehr aus. Ich glaube nicht, dass ich Krishna wichtig bin. Sonst wird mein Leben ganz anders verlaufen. Und das bereitet den Menschen Schmerzen. Eines meiner besten Freunde sagt, das Grundproblem des Menschen ist, dass er sich aufgegeben fühlt von Gott. Das habe ich zuerst abgestritten, habe gesagt, das Problem habe ich nicht, da denke ich nicht dran. Aber dann habe ich tief nachgedacht und habe gesehen, da stimmt was. Man hält es nicht möglich, dass Krishna sich um einen kümmert. Warum denn ich? Ich denke doch manchmal an Sachen, die ich, also über die ich nicht sprechen will. Ne? Aber nein, Akura gab diese Zweifel auf und die damit verbundenen Leiden. War ja auch einfach, Krishna hatte ihn ja empfangen. Worum es mir bei dieser Sache geht, ist, wir haben jetzt das Ende erreicht, wenn man über Krishna meditiert, bringt das eine Wirklichkeit mit sich. Narottam Das Thakur hat diesen bedeutenden Shloka im Prema Bhakti Chandrika erwähnt. Das, woran du denkst während deines Sadhanas, wirst du auf der Stufe der Vollkommenheit erleben. Nicht? Ein ganz wichtiger Shloka, der immer wieder unter Vaishnavas zitiert wird. Deswegen hat Srila Prabhupada uns im 18. Kapitel Text 95 solche Dinge gesagt, wie jeder, der den Pfad Arjunas folgt, wird Krishna ohne Zweifel erreichen. Und er hat den Krishna dargestellt als den Herrn von Vrindavan. Wir sollen an diesen Krishna denken, hat Prabhupada gesagt. Nicht mal an andere Formen Krishnas, nicht? Sondern wir sollten in unserem Sadhana eine Meditation fixieren, die uns dann zu Krishna hinbringt. Und ich finde diese Reise von Akura nach Vrindavan eine Reise, wo unglaublich gute Meditationsanlagen drin sind, über die Barmherzigkeit Krishnas, über die Hand Krishnas und schließlich über die Lotusfüße Krishnas. Ja. Wenn wir diese Meditation in uns integrieren können, oder indem wir einfach darüber auch lesen, ja, im Krishna-Buch, ich habe das jetzt direkt aus dem Bhagavatam genommen, aber Krishna-Buch ist auch sehr, sehr geeignet. Und einfach Akura folgen, wie er in Vrindavan, nach Vrindavan reinreist. Dann werden wir mit Sicherheit ein großes Gnadengeschenk bekommen. Wir müssen Akura folgen. Das bringt uns zu dem ursprünglichen Punkt zurück, dem Studium der Shastras, wo wir den Gedanken der Shastras folgen, nicht eklektisch uns das raussuchen, was wir gerade entsprechend unserer bedingten Sicht für angenehm halten oder für unangenehm, sondern dass wir dem folgen und uns so führen lassen in den göttlichen Bereich hinein. Also bitte nimmt das als ein Lesetipp mit nach Hause, Madhumati. Ne? Diese Sache kann man lesen. Ich will auch sagen, aus welchem Kapitel das alles kommt. Aus dem 10. Kanto, 38. Kapitel ist das. Verschiedene Verse und verschiedene Erläuterungen. Nicht? Müsst ihr unbedingt sehen, oder 28. Kapitel des Krishna-Buches. Weil hier doch beschrieben wird, wie jemand Krishna-Darshan nimmt. Fandest du es schön? Ist doch schön zu hören, oder? Mira, sag selber. Jetzt haben wir eine aktive Pause eingeplant. Ich werde mein Seminar mit einer ganz interessanten, erstaunlichen Wendung beenden. Sehen durchs Nichtsehen heißt mein letzter Teil. Der ist ein bisschen mystisch, und aber sehr inspirierend und verstehen. Ja.